Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 74. Folge des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhard, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein Co-Host am heutigen Tage, lieber Johannes, bist einmal mehr du, Dr. Johannes Fischer, bayerischer Notarassessor, ja bereits bekannt aus der einen oder anderen vorhergehenden Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo Andreas, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön wieder dabei zu sein.
Du hast dich im Vorfeld schon ein bisschen für deine angeschlagene Stimme entschuldigt. Du warst zweimal auf der Wiesn. Löblich, dass du heute pünktlich, nicht nur pünktlich zum Dienst, sondern auch noch pünktlich zur Podcastaufnahme erschienen bist. Schauen wir mal, wie wir heute durchkommen. Wir haben einen Fall, wir werden ihn wahrscheinlich nennen, das Phantom des Grundbuchs. Ganz interessante Konstellation. Es geht um die Löschung einer Dienstbarkeit aus dem Grundbuch für einen nicht existenten Berechtigten. Also ganz kurioser Sachverhalt, den ich hier einmal vorstellen möchte. Wir finden im Grundbuch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit, ein Stromleitungsrecht. Also inhaltlich jetzt nichts, was uns besonders schockiert. Und diese beschränkt persönliche Dienstbarkeit soll also im Zuge der Abwicklung eines Kaufvertrages gelöscht werden. Als Berechtigter eingetragen für diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit ist eine UG haftungsbeschränkt in Gründung. Diese Gesellschaft sollte mal Contractor sein. Und die Besonderheit liegt darin, dass die Beurkundung der Gründungsurkunde dieser UG haftungsbeschränkt und auch die damit verbundene Eintragung im Handelsregister nie erfolgt ist. Also diese UG gibt es nicht und die UG in Gründung gibt es auch nicht. Der Notar hat jetzt in den Kaufvertrag schon eine eidesstattliche Versicherung aufgenommen des damals vorgesehenen Gesellschafters und Geschäftsführers, wonach dieser dann gegenüber dem Grundbuchamt versichert, dass diese berechtigte Gesellschaft nie gegründet worden ist und dass die auch nicht mehr gegründet werden wird. Und daraufhin wurde dann in dieser Kaufvertragsurkunde beim Grundbuchamt angeregt, dass man doch dieses Recht jetzt als gegenstandslos löschen möge. Das Amtsgericht sagt, ja, so ganz so einfach geht es nicht. Wir wollen für dieses Löschungsverfahren die Gründungsurkunde, wir wollen eine Bescheinigung des, also die Gründungsurkunde, die es ja nicht gibt, wir wollen eine Bescheinigung des Registergerichts, dass keine Gesellschaft dieses Namens eingetragen war und dass auch kein offener Antrag auf Eintragung vorliegt. Der Notar reicht daraufhin dann eine Erklärung dieses damals vorgesehenen Geschäftsführers ein, wonach also die Beurkundung nicht mehr gewünscht war und es keine Gründungsurkunde gibt. Und auch eine Bescheinigung des Registergerichts wird eingereicht, dass eine Gesellschaft mit diesem Namen nicht eingetragen ist. Also man spielt so ein bisschen Ping-Pong zwischen dem Notar und dem Grundbuchamt und versucht eben dem Grundbuchamt, so gut es geht, darzulegen, dass dieses Recht da aus dem Grundbuch jetzt unterhändisch gesprochen wieder raus muss. Wir haben hier am DNI ja ganz häufig mit diesen Konstellationen zu tun. Alte Rechte oder alter Kram im Grundbuch, der jetzt mal endlich raus soll. Da gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten, die die Grundbuchordnung vorsieht. Wir werden es jetzt auch uns der Reihe nach anschauen. Hier haben wir die Besonderheit, dass der Berechtigte im Grundbuch diese UG haftungsbeschränkt in Gründung nicht existiert. Also ist nicht unbekannt, ist auch nicht irgendwie abhanden gekommen oder dergleichen, sondern gibt es einfach gar nicht. Ja. Das ist unser Sachverhalt. Und die Frage, die der Notar hier an uns gerichtet hat, übrigens, das ist wichtig für das Verständnis der Rechtsnormen, die wir nachher prüfen, ein Notar aus den neuen Bundesländern an uns gestellt hat, ist, wie kann man denn dieses Recht im Grundbuch jetzt löschen? Also was geht denn da? Das Grundbuchamt selbst meint, da könne man ein Aufgebotsverfahren nach § 6 des Grundbuchbereinigungsgesetzes durchführen. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, was es damit auf sich hat. Aber das ist eben, wie wir dann auch sehen werden, von den Voraussetzungen her so, dass man da ganz, ganz lange warten müsste. Also es wird jetzt hier nicht als praktikabel angesehen. Johannes, du hast dazu ein recht umfassendes Gutachten geschrieben, in dem wir uns mit vielen verschiedenen Details befassen. Im Wesentlichen sind es 4 Punkte, die wir uns anschauen. Der erste Punkt ist die Löschung dieser Eintragung aufgrund inhaltlicher Unzulässigkeit. Das wird der erste Punkt. Der zweite Punkt wird dann sein, eine Löschung aufgrund dieses § 6 des Grundbuchbereinigungsgesetzes, also diese Variante, die auch das Grundbuchamt von sich aus schon angesprochen hatte. Schließlich als dritte Variante eine Löschung wegen, also nach dem auch vom Notar ja schon angeregten, wegen der Gegenstandslosigkeit der Eintragung nach 84 fortfolgende GBO. Und last but not least als vierten Punkt oder als vierte Möglichkeit dann eben eine Löschung wegen Grundbuchunrichtigkeit, § 22 GBO. Das Gutachten trägt die Nummer 215177, nochmal 215177 und wird dann auch künftig als Internetgutachten für die Nachlese zur Verfügung stehen. Johannes, sei so gut. Fangen wir mal an mit der Möglichkeit der Löschung dieser Eintragung aufgrund inhaltlicher Unzulässigkeit nach 53 GBO.
Ja.
Oder, beziehungsweise, Moment, stimmt nicht, wir hatten ja im Vorfeld besprochen, wir machen noch einen kleinen Vorspann. Fangen bitte an mit diesem kleinen Vorspann. Danach gehen wir zur inhaltlichen Unzulässigkeit nach 53 GBO.
Ja, vielleicht ganz kurz vorab, auf welcher Stufe wir uns hier befinden. Bei der GmbH haben wir immer grundsätzlich die drei Stadien bei der Gründung. Die Vorgründungsgesellschaft, eine GbR, dann nach Beurkundung des Gesellschaftsvertrags haben wir die sogenannte Vor-GmbH, eine körperschaftliche Personenvereinigung sui generis, die dann mit Eintragung der GmbH im Grundbuch liest man Unterschiedliches, entweder dass es eine Gesamtrechtsnachfolge sei oder dass es sogar der identische Rechtsträger sei. Und auf dieser zweiten Stufe befinden wir hier.
Befinden wir uns, also eingetragen werden sollte ja die UG in Gründung. Also eingetragen wurde jetzt keine Vorgründungsgesellschaft, sondern die Vorgesellschaft. Die wurde hier im Grundbuch eingetragen.
Und die Vorgründungsgesellschaft ist auch nach ganz herrschender Meinung grundbuchfähig. Und die wird analog § 15 Grundbuchverfügung mit ihrem Namen, ihrer Firma und ihrem Sitz eingetragen.
Und so ist es hier wohl auch erfolgt. Also wir gehen davon aus, dass diese grundbuchverfahrensrechtlichen Vorgaben nach der Grundbuchverfügung eingehalten wurden. Also diese Eintragung dieser UG in Gründung, das war schon an sich korrekt.
Und nach herrschender Meinung muss das Grundbuchamt im Geltungsbereich des Vormeldenkonsensprinzips § 19 GBO hier auch nicht prüfen, ob diese vor GmbH existiert, ob der Gesellschaftsvertrag jemals beurkundet wurde, sondern nach herrschender Meinung und wohl auch Praxis genügt es im Geltungsbereich des § 19, dass die Bewilligung des verlierenden Teils vorliegt. Und so ist das ganze Ding dann auch ins Grundbuch gekommen.
Das ist ja die erste Frage, die man sich hier so stellt, wenn man den Sachverhalt hört. So, wie konnte das denn jemals eingetragen werden? Ja, wer trägt denn eine UG in Gründung ins Grundbuch ein? Aber es geht.
Also ist ja gut vorstellbar, ist ja oft, dass die Dienstbarkeiten sogar durch UB ohne Entwurf eingetragen wurden, bringt der Eigentümer möglicherweise einen eigenen Entwurf für die Dienstbarkeit mit, wird beglaubigt und dann steht
oder,
das Ding im Grundbuch.
Oder der Entwurf, der ihm dann eben hier von diesem Contractor oder von dem künftigen Contractor zur Verfügung gestellt wurde und dann wird es eben beglaubigt und im Grundbuch dann vollzogen und da steht es halt drin. Also das heißt, die Situation war hier so, wir hatten eben eingetragen diese Dienstbarkeit, diese beschränkt persönliche Dienstbarkeit für die UG in Gründung. Ja, und jetzt das Praxisproblem, wie kriegen wir das wieder raus?
Die erste Überlegung wäre, ob man das Recht möglicherweise als inhaltlich unzulässig löschen könnte, § 53 Absatz 1 Satz 2 GBO.
Mein Stichwort, du zitierst das Gesetz, ich lese es vor, § 53 der Grundbuchordnung lautet Widerspruch und Löschung von Amts wegen, Absatz 1 Satz 1 zunächst mal. Ergibt sich, dass das Grundbuchamt unter Verletzung gesetzlicher Vorschriften eine Eintragung vorgenommen hat, durch die das Grundbuch unrichtig geworden ist, so ist von Amts wegen ein Widerspruch einzutragen. Das ist nicht die Norm, die wir brauchen. Wir brauchen den nächsten Satz. Satz 2. Erweist sich eine Eintragung nach ihrem Inhalt als unzulässig, so ist sie von Amts wegen zu löschen. Also das wollen wir hier. Wir wollen ja nicht die Eintragung eines Widerspruchs, wir wollen, dass es gelöscht wird. Deswegen Voraussetzung nach 53 Absatz 1 Satz 2, sie muss nach ihrem Inhalt unzulässig sein.
Erforderlich wäre also eine Eintragung, die einen Rechtszustand verlautbart, den es nicht geben kann. Das kann grundsätzlich auch der Fall sein, wenn eine Eintragung zu unbestimmt ist. Erforderlich ist aber immer, dass die inhaltliche Unzulässigkeit bereits nur aus der Eintragung selbst ergibt, ohne dass auf außerhalb des Grundbuchs liegende Umstände Rückgriff genommen werden müsste.
Ja, da merkt man schon, da kommen wir nicht weit. Wenn wir uns die Eintragung anschauen, da steht beschränkt persönliche Dienstbarkeit. Dieses Recht gibt's für die UG in Gründung. Die UG in Gründung ist grundbuchfähig. Sie ist materiell, also kann materiell rechtlich auch Rechtsträger dieser oder Inhaber dieses Rechts sein. Deswegen, da werden wir jetzt nicht weit kommen. Beispiel für eine solche Löschung von Amts wegen inhaltlicher Unzulässigkeit ist, du hast es in unserem Vorgespräch erwähnt, in den Kommentierungen steht als Standardbeispiel immer ein Erbbaurecht an zweiter Rangstelle. Das kann es eben nach den Vorgaben des Erbbaurechts so, zumindest nach ganz herrschender Ansicht, nicht geben. Auch weitere Beispiele werden, wenn man jetzt sagt, da ist irgendwie ein Mietrecht für Hans Meier eingetragen. Das Mietrecht als dingliches Recht im Grundbuch gibt es nicht. Oder die Dienstbarkeit für den Hund vom Nachbarn, der kann auch eben kein tauglicher Berechtigter einer solchen Dienstbarkeit sein. Also wenn ich nur beim Blick ins Grundbuch schon merke, okay, das ist so ein Unsinn, das ist auf jeden Fall inhaltlich unzulässig, dann kann es nach 53 Absatz 1 Satz 2 gelöscht werden. Ja, für unseren Fall, also kurzer Prozess, da kommen wir nicht weiter. 53 Absatz 1 Satz 2 GBO bietet nicht die Lösung für unser Problem. Damit kommen wir dann auf die zweite Handhabe, auf die uns auch das Grundbuchamt hingewiesen hat. Was ist denn mit diesem Aufgebotsverfahren nach § 6 des Grundbuchbereinigungsgesetzes?
§ 6 des Grundbuchbereinigungsgesetzes gilt nach Absatz 3 grundsätzlich in den neuen Bundesländern und auch in denjenigen alten Bundesländern, in denen die Norm durch Rechtsverordnung der jeweiligen Landesregierung in Kraft gesetzt wurde. Mhm. Hier befinden wir uns im Sachverhalt in den neuen Bundesländern. Das heißt, § 6 Grundbuchbereinigungsgesetz ist grundsätzlich anwendbar.
Anwendbar wäre die Norm. Ich lese mal vor, zumindest auszugsweise, § 6 Absatz 1 Satz 1 Grundbuchbereinigungsgesetz. Amtliche Überschrift lautet: Berechtigte unbekannten Aufenthalts, nicht mehr bestehende Berechtigte. Und da heißt es, ist bei einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit der Begünstigte oder sein Aufenthalt unbekannt, so kann der Begünstigte im Wege des Aufgebotsverfahrens mit seinem Recht ausgeschlossen werden, wenn seit der letzten sich auf das Recht beziehenden Eintragung in das Grundbuch 30 Jahre verstrichen sind. Geht dann noch ein bisschen weiter, aber wir merken schon, wir haben hier also vor allen Dingen das Erfordernis, dass wir seit der letzten Eintragung 30 Jahre verstrichen haben müssen oder verstrichen sein müssen. Das bedeutet, es ist auf jeden Fall sehr unpraktisch, da jetzt zu warten, weil wir würden jetzt hier davon ausgehen, die UG selber gibt es aber gar nicht so lang, dass wir da auf jeden Fall noch ein bisschen warten müssten, bis wir diese UG über diesen § 6 Absatz 1 Satz 1 Grundbuchbereinigungsgesetz aus dem Grundbuch rauskriegen würden. Und dann haben wir natürlich noch die Voraussetzungen, der Begünstigte oder sein Aufenthalt müssen unbekannt sein. Da stellt sich schon die Frage, passt das überhaupt zu unserem Sachverhalt?
Dem Wortlaut nach schon mal nicht. Und außerdem sind nach herrschender Meinung die Grundsätze zu 1170 BGB anwendbar, dem Aufgebot des unbekannten Hypothekengläubigers. Und zu der Norm ist nach ganz herrschender Meinung, ist es so, dass der anfänglich nicht existente Gläubiger nicht nach § 1170 BGB aufgeboten werden kann. Es gibt eine vermittelnde Ansicht des OLG Hamm, die sagen, naja, wir können jedenfalls dann ein Aufgebot starten, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Berechtigte jemals existiert hat. Hier liegt es aber so, dass der Notar dem Grundbuchamt ja schon mitgeteilt hat, dass der Berechtigte nie existiert hat und hier der Sachverhalt so liegt, dass eigentlich nicht mal Zweifel daran besteht, ob der Berechtigte jemals existiert hat, sondern hier steht fest, dass es niemals zur notariellen Gründung der GmbH gekommen ist.
Also der 1170 BGB, Ausschluss unbekannter Gläubiger, der setzt ja voraus, dass der Gläubiger unbekannt ist, so auch der Wortlaut des § 6 Absatz 1 Satz 1 Grundbuchbereinigungsgesetzes, zumindest in der einen Variante. Der Begünstigte muss unbekannt sein. Deswegen geht man davon aus, dass im Anwendungsbereich des § 6 Grundbuchbereinigungsgesetz die Grundsätze des 1170 BGB gelten und im 1170 BGB ist eben ganz herrschende Ansicht, dass wir damit nicht weiterkommen, wenn wir einen von Anfang an nicht existenten Gläubiger eingetragen haben. Also auch über den 6 Grundbuchbereinigungsgesetz letztlich hier keine also zumindest nach unserer Ansicht keine sinnvolle Möglichkeit, die Eintragung löschen zu lassen, insbesondere weil man ja jetzt auch aus Praktikabilitätsgründen nicht 30 Jahre warten wollen wird, bis man dann sagt, jetzt können wir über diese Vorschrift da irgendwie weitermachen. Erkennbar ist Grundbuchbereinigungsgesetz, Geltungsbereich Neue Bundesländer ja auch nicht dafür gemacht, da jetzt neue Rechte zu löschen, sondern da eben alte Rechte aus der Zeit vor der Wiedervereinigung dann eben löschen zu lassen. Okay, dann kommen wir zu dem Mittel, das der beurkundende Notar hier schon angedacht hat, nämlich eine Löschung wegen Gegenstandslosigkeit dieser Eintragung. Damit sind wir jetzt in den Paragraphen 84 fortfolgende GBO. Da wollen wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen. Nach Paragraph 84 GBO, ich lese mal schon den ganzen Paragraphen vor, gilt Folgendes, regelt zunächst mal den Begriff der gegenstandslosen Eintragung. Da heißt es in Absatz 1 Satz 1, das Grundbuchamt kann eine Eintragung über ein Recht nach Maßgabe der folgenden Vorschriften von Amts wegen als gegenstandslos löschen. Und in Absatz 2 heißt es dann, eine Eintragung ist gegenstandslos, Buchstabe A, soweit das Recht, auf das sie sich bezieht, nicht besteht und seine Entstehung ausgeschlossen ist. Buchstabe B, soweit das Recht, auf das sie sich bezieht, aus tatsächlichen Gründen dauernd nicht ausgeübt werden kann. Also das sind mal die grundlegenden Voraussetzungen für eine solche Löschung aufgrund Gegenstandslosigkeit. Paragraph 86 GBO macht dann klar, dass man dieses Amtslöschungsverfahren nur anregen kann, also einen Antrag im Sinne der Grundbuchordnung auf Durchführung dieses Amtslöschungsverfahrens Paragraph 13 GBO, kann man gar nicht stellen. Das hat der Notar wohl hier gemacht. Das Grundbuchamt hat dann aber diesen Antrag auf Amtslöschung so ausgelegt, dass damit nur eine Anregung auf Einleitung dieses Verfahrens gemeint war. Also gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Vielleicht haben wir hier ja Chancen.
Die 84 fortfolgende Grundbuchordnung dient dem öffentlichen Interesse, das Grundbuch von überflüssigen Eintragungen freizuhalten. Und da unterscheidet Paragraph 84 Absatz 2 GBO zwischen den aus Rechtsgründen gegenstandslosen Eintragungen und den aus tatsächlichen, aus tatsächlichen Gründen gegenstandslosen Eintragungen, Lit A und Lit B.
Genau, Lit B war ja das mit den tatsächlichen Gründen, wenn es aus tatsächlichen Gründen nicht mehr ausgeübt werden kann, und Lit A eben das aus Rechtsgründen, das Recht, auf das sich die Eintragung bezieht, nicht besteht und die Entstehung auch ausgeschlossen ist. Das Grundbuchamt hat hier jetzt in diesem Fall, das war ganz interessant, gesagt, naja, wir haben ein bisschen ein Problem mit dem Paragraph 84 Absatz 2 Buchstabe A, sozusagen zweite Variante. Da heißt es ja, eine Eintragung ist gegenstandslos, soweit das Recht, auf das sie sich bezieht, soweit die Entstehung dieses Rechts ausgeschlossen ist. Und hier war so ein bisschen die Argumentation des Grundbuchamts, dass man sagt, naja, man kann ja nie sagen, ob diese UG Haftungsbeschränkung jetzt nicht doch noch gegründet wird, eben im Nachgang, und es dann auch zu einer dinglichen Einigung im Sinne des 873 BGB kommt, sodass man dann sagen könnte, naja, jetzt habe ich ja dann den Rechtsträger, die Eintragung und die Einigung. Damit könnte man ja sagen, naja, also aus Rechtsgründen, dieses Recht kann schon noch entstehen. Das war so ein bisschen die Argumentation des Grundbuchamts in dem Fall. Und da hast du, lieber Johannes, das merkt man immer, wenn in dem Text des Gutachtens dann weniger Fundstellen kommen, ja, dass dann sehr viel Eigenleistung drinsteckt. Also hier haben wir jetzt eine ganze Seite mit nur wenigen Fundstellen. Ein bisschen was im Kommentar Kehe zur Grundbuchordnung, aber sonst nicht zu viel. Dir ein bisschen was dazu überlegt, ob das Grundbuchamt da recht hat oder eher nicht.
Also das Grundbuchamt hat jedenfalls im Ausgangspunkt recht. Die Gegenstandslosigkeit aus rechtlichen Gründen erfordert mehr als eine Grundbuchunrichtigkeit, nämlich dass das Grundbuch auch nicht nachträglich richtig werden kann. Und da hat das Grundbuchamt auch vollkommen recht und stützt sich auch zu Recht auf Literatur und Rechtsprechung, dass eine fehlende Einigung, Paragraph 873 Absatz 1 BGB, nicht zur Gegenstandslosigkeit führt, weil die Einigung kann auch nachgeholt werden.
Da gibt es keine zwingende, meint man immer, dass man sich zuerst einigen muss und dann kommt es zur Eintragung. Das ist aber gar nicht unbedingt angelegt im Gesetz. Also man kann auch sagen, zuerst hat man zeitlich die Eintragung und dann später die Einigung. Auch das führt zum wirksamen Entstehen des dinglichen Rechts, nur so am Rande.
Es gibt keine zwingende Reihenfolge. Das ist vom Gesetz auch so vorausgesetzt und auch von anderen Normen so vorgesehen. Und es bedarf auch keines inneren Motivationszusammenhangs. Erforderlich ist nur, dass sich Eintragung und Einigung inhaltlich decken.
Das heißt, mit diesem inhaltlichen, also mit diesem Motivationszusammenhang meinst du jetzt, wenn ich erst die Eintragung habe und mich dann einige, dann muss ich mir nicht bei der Einigung denken, wir einigen uns jetzt im Hinblick auf diese bereits erfolgte Eintragung, sondern wir einigen uns einfach über dieses dingliche Recht. Und wenn sich das inhaltlich deckt mit der Eintragung, dann ist das dingliche Recht entstanden.
Genau. Okay. Genau. Ja. Und das Grundbuchamt hat zwar im Ausgangspunkt recht, aber wir halten es hier für sehr zweifelhaft, dass das Recht noch wirksam entstehen kann. Wir haben hier nämlich die Eintragung, die erfolgt ist, bevor es diese Vor GmbH gegeben hat. Und wenn wir diese Eintragung, Grundbucheintragung, objektiv auslegen, dann geht diese Grundbucheintragung grundsätzlich erstmal ins Leere, weil es gab überhaupt keinen Berechtigten, den die identifizieren konnte. Insbesondere konnten auch nicht die Gründungsgesellschafter oder irgendeine Vorgründungsgesellschaft als GbR identifiziert werden. Die Eintragung geht ins Leere und identifiziert keinen Berechtigten. Und auch wenn jetzt nachträglich diese UG noch gegründet würde und diese Vor-UG bestehen würde, auch dann halten wir es für zweifelhaft, dass dann diese Grundbucheintragung diese später gegründete Vor-UG identifizieren könnte.
Da muss man sich jetzt vielleicht nochmal den Sachverhalt genau vor Augen führen. Also wenn wir sagen, wir haben hier die Eintragung und dann erst anschließend die Gründung dieser Vor-UG, also erst dann das Entstehen dieser Vor-UG, dann ist es ja was anderes, als wenn wir uns den Fall so vorstellen, dass wir sagen, wir hätten jetzt wenn die Gesellschaft schon existent wäre, es dann zur Eintragung kommt und dann anschließend zur Einigung. Also hier ist die Besonderheit die, dass die Eintragung wirklich das zeitlich Erste ist, was passiert, und wir danach erst das Entstehen dieser Vor-UG haben und dann erst die Einigung, also hätten. Ja. Und eure These, die ihr jetzt in dem Gutachten entwickelt habt, ist, ich kriege keine zur Eintragung kongruente Einigung mehr hin, weil ich nie sicher sein kann, dass die UG, die dann anschließend entsteht, auch die UG ist, die im Grundbuch eingetragen ist. Also ich habe so in gewisser Weise so ein Identitätsproblem, wie wir es jetzt auch nach dem Inkrafttreten des MOPEX oft in so GbR-Fällen kennen.
So ist es. Mhm. Beziehungsweise bei objektiver Auslegung spricht die Grundbucheintragung unserer Ansicht nach sogar dagegen, weil das Grundbuch weist eine zum Tag X der Grundbucheintragung bereits existierende vor UG aus, während die Einigung mit einer erst später gegründeten vor UG erfolgen würde.
Deswegen, okay, das heißt, wenn ich mir jetzt das so vorstellen würde, die Grundbucheintragung wäre meinetwegen am 15. April erfolgt und dann wäre am 15. Mai die Vor-UG entstanden und am 1. Juni dann meinetwegen die Einigung. Und ich würde mir diese drei Dokumente anschauen, also die Eintragung, die Gründung und die Einigung, jeweils mit Datum, dann würde ich jetzt nicht damit rechnen, dass dieses Recht, das im Grundbuch eingetragene Recht zugunsten dieser UG besteht, weil die ja erst später gegründet wurde und auch erst später diese Einigung zustande kam. Okay, also das hört sich schon schlüssig an, dass wir da so ein Kongruenz- oder Identitätsproblem haben.
Und wir halten das Ergebnis auch für überzeugend, weil auch im Hinblick auf die grundbuchrechtliche Bestimmtheit kann die Bedeutung der Eintragung nicht erst nachträglich durch Gründung einer UG hergestellt werden, weil wir haben überhaupt keine Ahnung, wer diese UG gegründet hat, ob möglicherweise mehrere UGs mit dem Namen später gegründet wurden. Mhm. Also wir haben überhaupt keine Anhaltspunkte, die inhaltliche Übereinstimmung hier festzustellen.
Das müsste man sich dann vor allen Dingen in dem konkreten Fall vorstellen, dass später diese UG kommt und die Löschung bewilligt. Dann würde ich mir als Grundbuchamt wieder die Frage stellen, sind die überhaupt berechtigt zur Abgabe dieser Löschungsbewilligung? Und dann würde ich feststellen, ja Moment mal, die sind ja erst später gegründet worden. Das können ja nicht die sein, die damals eingetragen wurden. Also wo ist der Nachweis der Identität zwischen der später gegründeten und der vorher schon eingetragenen UG? Ja. Also durchaus ein gutes Argument, jetzt vielleicht dann auch so aus einer praktischen Betrachtung heraus entwickelt, dass hier gegen die, für die Gegenstandslosigkeit dieser Eintragung spricht. Wir sind ja in § 84 Absatz 2 Buchstabe a der Grundbuchordnung. Aber wenn ich richtig informiert bin und auch hier die Ausführungen im Gutachten richtig verstehe, besonders viele Fundstellen, die das decken, haben wir jetzt nicht. Das ist sozusagen unser eigener Gedanke, den ihr hier entwickelt habt. Aber
genau, also konkret dazu haben wir nichts gefunden. Es gibt Literaturstimmen, die in dem konkreten Fall den 84 GBO als gegeben ansehen. Okay. Das heißt, die unterstellen das sicher auch, dass wir hier eine gegenstandslose Einigung haben. Mhm. Man kann die Frage sicherlich auch anders sehen. Man kann möglicherweise auch argumentieren, dass das Recht noch entstehen kann. Wir halten es aus den gegebenen Gründen für nicht überzeugend.
Okay, weil wenn man dann sagen muss, dieses Recht kann auch entstehen, ist dann eben vielleicht beschränkt auf Fälle, in denen der Rechtsträger zumindest vorher schon existent war. Ne? Man sagt, da habe ich halt die Möglichkeit, diesen Nachweis dann entsprechend zu führen. Gut, also das heißt, wenn wir jetzt unserer Ansicht folgen würden, dann kämen wir mit einer Löschung aufgrund Gegenstandslosigkeit 84 Absatz 2 Buchstabe a auch zur Löschung dieser Eintragung. Müsste das Grundbuchamt eben auch so sehen, dann müssten die von Amts wegen dieses Verfahren durchführen. Zwingen können werden wir sie dazu aber nicht. Das heißt, wenn das Grundbuchamt sagt, nee, machen wir nicht, weil wir sehen das anders, dann ist es erstmal so, dann müssen wir weitersehen, für die Beratung unseres Notarkollegen hier, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, das zu löschen.
So ist es. Wir können vielleicht noch zwei Worte zum Verfahren sagen, der Löschung bei Gegenstandslosigkeit. Das richtet sich nach 87 Grundbuchordnung. Und zwar ist die Eintragung zu löschen A, wenn sich aus Tatsachen oder Rechtsverhältnissen, die in einer Anforderung dieses Gesetzes entsprechend Weise festgestellt sind, ergibt, dass die Eintragung gegenstandslos ist. Also es müsste mit den Beweismitteln des 29 GBO nachgewiesen werden, dass die Grundbucheintragung gegenstandslos ist, haben wir nicht.
Per se schon mal schwierig, weil es ja um den Nachweis von Nichtexistenz geht. Ja,
Nach Lit B gibt es die Möglichkeit, dem Berechtigten eine Löschungsankündigung zuzustellen und dann zu löschen, wenn er daraufhin nicht reagiert.
So ein bisschen so der grundbuchamtliche Vorbescheid.
Genau.
Ist hier auch schwierig, weil wenn ich sage, die UG gibt es nicht, wem soll ich denn dann diese Löschungsankündigung zustellen?
Vor allem ist auch die öffentliche Zustellung für diesen Fall ausgeschlossen.
Ah ja, okay.
Steht in einer der Folgevorschriften, ich glaube 87 Grundbuchordnung. Und nach Lit C kann schließlich durch einen mit Gründen zu versehenden Beschluss gelöscht werden. Und da gilt nicht die Beschränkung auf die Beweismittel nach Paragraph 29 GBO. Das heißt, hier kann das Grundbuchamt im Freibeweisverfahren feststellen, dass die Eintragung gegenstandslos ist. Die drei Alternativen stehen nebeneinander, werden aber von der herrschenden Meinung als so eine Art Anknüpfungsleiter verstanden, dass grundsätzlich zuerst nach Lit A vorgegangen werden muss, Nachweise im Sinne des 29 GBO, dann nach Lit B Ankündigung und nur wenn das entweder erfolglos war oder keinen Erfolg verspricht, dann kann das Grundbuchamt im Freibeweisverfahren nach Lit C vorgehen. Und wie du schon gesagt hast, Andreas, das Grundbuchamt entscheidet nach Ermessen, ob es löscht. Dagegen sind auch keine Rechtsmittel statthaft. Was theoretisch möglich ist, ist nach § 11 Absatz 2 Rechtspflegergesetz die Erinnerung, dann wird das Ganze in gleicher Instanz nochmal vom Richter entschieden, aber es gibt keine Möglichkeit, das Ganze mit Rechtsmittel zum Beispiel zum Oberlandesgericht zu treiben.
Okay, das heißt, wir sind mit dem Grundbuchamt, das hier sagt, naja, das Recht könnte ja später noch entstehen, nicht einig, aber unsere Möglichkeiten, unsere abweichende Meinung durchzusetzen, sind auch sehr begrenzt. Also mit anderen Worten, wenn das Grundbuchamt es anders sieht, dann sieht es halt anders. Ist aber nicht so schlimm, weil wir haben ja noch einen Pfeil im Köcher, mit denen wir dieses Recht da nach Möglichkeit aus dem Grundbuch rausgeschossen bekommen, nämlich die Löschung wegen Grundbuchunrichtigkeit nach 22 GBO. Und ich kann schon ein bisschen spoilern, wir sagen, das geht, also damit kriege ich es raus. Ist natürlich ein ganz anderes Verfahren, ich brauche einen Antrag, das ist klar, ich muss dann auch die Grundbuchunrichtigkeit nachweisen, aber so glauben wir, funktioniert es. Johannes, sei so nett, führ uns da mal durch.
Der 22 setzt insoweit weniger voraus als die Gegenstandslosigkeit, als wir nur die derzeitige Unrichtigkeit im Grundbuchamt nachweisen müssen, nicht aber, ob das Recht später noch entstehen kann.
Lest den 22 GBO auch mal vor, 22 Grundbuchordnung Absatz 1 Satz 1. Die Berichtigung des Grundbuchs, zur Berichtigung des Grundbuchs bedarf es der Bewilligung nach § 19 nicht, wenn die Unrichtigkeit nachgewiesen wird. Dies gilt insbesondere für die Eintragung oder Löschung einer Verfügungsbeschränkung. Absatz 2. Die Berichtigung des Grundbuchs durch Eintragung eines Eigentümers oder eines Erbbauberechtigten darf, sofern nicht der Fall des 14 vorliegt oder die Unrichtigkeit nachgewiesen wird, nur mit Zustimmung des Eigentümers oder des Erbbauberechtigten erfolgen. Im 22 Absatz 2 sind wir nicht. Es geht nicht um die Berichtigung des Grundbuchs durch Eintragung eines Eigentümers. Wir sind im 22 Absatz 1, der uns eben sagt, wir brauchen keine Bewilligung des eingetragenen Berechtigten, wenn wir die Unrichtigkeit nachweisen können. Und für diesen Nachweis gilt grundsätzlich auch wieder 29 GBO.
Der Unrichtigkeitsbegriff ist im Prinzip der gleiche wie in § 894 BGB. Erforderlich ist, dass der Inhalt des Grundbuchs in Ansehung eines Rechts an dem Grundstück mit der wirklichen Rechtslage nicht in Einklang steht.
Da würden wir jetzt per se mal sagen, ja, das ist ja so, weil es gibt keine UG in Gründung, deswegen gibt es auch keine beschränkt persönliche Dienstbarkeit für diese UG in Gründung.
Und soweit wir das überblicken können, hält auch die obergerichtliche Rechtsprechung, auch das Reichsgericht hat das so gesehen, hält den 22 Grundbuchordnung grundsätzlich für den Fall des anfänglich nicht existenten Berechtigten für anwendbar.
Gut, es gibt allerdings, es ist in dem Gutachten sehr ausführlich dargestellt, da würden wir jetzt ausnahmsweise mal wirklich auf die Schriftfassung verweisen, eine recht komplizierte, abweichende Ansicht des OLG Frankfurt am Main. Vielleicht kannst du es kurz anteasern, Johannes, was meinen die, was wir als zusätzliche Voraussetzung brauchen?
Das OLG Frankfurt am Main hält es wohl für erforderlich, um den Anwendungsbereich des 22 GBO als eröffnet anzusehen, dass die betreffende Grundbucheintragung einen gutgläubigen Erwerb ermöglichen kann. Und das OLG Frankfurt argumentiert in dem dort auch schon etwas abweichenden Sachverhalt, dass hier ein gutgläubiger Erwerb überhaupt nicht eröffnet wäre, weil wir haben einen nicht existenten Berechtigten und die Existenz des Berechtigten wird ja durch das Grundbuch nicht vermutet. Deswegen scheidet hier ein gutgläubiger Erwerb von vornherein aus und deswegen hätten wir hier auch nicht die Möglichkeit, nach 22 GBO zu berichtigen.
Also sozusagen eine Ansicht des OLG Frankfurt, die auch in der Literatur häufiger aufgenommen wird, die den Anwendungsbereich des § 22 GBO einschränkt. Sie sagt also nur in diesen Fällen, in denen der gutgläubige Erwerb da möglich ist, soll auch diese Grundbuchberichtigung möglich sein. Wir halten das nicht für überzeugend, insbesondere nicht in unserem konkreten Fall für überzeugend, gehen also deswegen davon aus, der Anwendungsbereich ist eröffnet.
Genau, und so verstehen wir auch die herrschende Meinung und die anderen Oberlandesgerichte. Was hier, glaube ich, ein bisschen durcheinander kommt, ist, grundsätzlich, um den Anwendungsbereich des 22 GBO eröffnet zu haben, brauchen wir abstrakt eine Grundbucheintragung, die einen gutgläubigen Erwerb ermöglichen kann. Also zum Beispiel keine inhaltlich unzulässige Eintragung oder auch eine bloße Tatsachenangabe, also die Nutzung eines Grundstücks als Landwirtschaftsfläche oder die Größe eines Grundstücks, genügt hierfür nicht.
Und nicht sozusagen die konkrete, auf den Einzelfall bezogene Unmöglichkeit eines gutgläubigen Erwerbs aus irgendwelchen Gründen. Hier halt konkret deswegen, weil wir halt keinen Rechtsträger haben, der diesen Erwerb ja dann von veräußerer Seite
anstoßen kann. Das sind ja Umstände, die sich erst außerhalb des Grundbuchs ergeben.
Ja, verstehe.
Unsere Grundbucheintragung ist hier abstrakt gut glaubensfähig und vor allem Merkmal ist die Unrichtigkeit. Und wir haben hier einen Grundbuchinhalt, der von der wahren Rechtslage abweicht. Und dementsprechend haben die anderen Oberlandesgerichte in entsprechenden Fällen das gar nicht thematisiert. Das Reichsgericht hat das auch so gesehen.
Okay, gut, aber dann können wir davon ausgehen, dass der Anwendungsbereich von § 22 GBO eröffnet ist. Und dann kommen wir jetzt auf unser nächstes Problemchen, nämlich die Frage, naja, wie weisen wir denn jetzt in der Form des 29 GBO nach, dass diese Eintragung unrichtig ist?
Gar nicht.
Gar nicht, das hört sich gut an. Warum?
Ja, wir haben hier eine negative Tatsache, dass diese UG niemals gegründet wurde und das kann man unmöglich öffentlicher Form nachweisen. Aber zum Glück haben wir hier eine ganz schöne Entscheidung des Kammergerichts auf unserer Seite, der auch andere Oberlandesgerichte gefolgt sind, die uns hier eine Beweismittelerleichterung anbietet und das Ganze recht lehrbuchartig in der Entscheidung auch schön darstellt.
Wichtig ist, du hast es gerade schon gesagt, wir haben einen Nachweis- oder Beweismittelerleichterung. Es geht nicht um den Grad der Überzeugung, den das Grundbuchamt haben muss von der Unrichtigkeit, aber die Frage, mit welchen Mitteln diese Unrichtigkeit nachgewiesen werden muss, die wird eben dann etwas relaxter gesehen in diesen Fällen.
So ist es. Also auch zum Beispiel das OLG Hamm in der Folgeentscheidung hat das ganz ausdrücklich betont. Das Grundbuchamt darf sich hier auch nicht mit irgendwelchen Möglichkeiten oder Wahrscheinlichkeiten begnügen. Es muss zur Überzeugung des Grundbuchamts feststehen, aber nicht zwingend nur aufgrund öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunden.
Also diese Lockerung von diesen Beweismittelanforderungen des 29 GBO sind ja allgemein dort geboten, wo die Beibringung dieser Urkunden nicht möglich ist. Also wie soll ich was mit Urkunden nachweisen, was mit Urkunden nicht nachgewiesen werden kann? Und sich eben der Antragsteller auch sonst in einer gewissen Beweisnot befindet. Diese Frage der Beweisnot hat uns jetzt hier noch ein bisschen auf die vom Ästchen auf Stöckchen gebracht, zu den Fragen, naja, kann man vielleicht jetzt doch diesen andere Wege finden, um hier diese Löschung voranzutreiben, oder kann man nicht auf anderem Wege noch den Beweis führen? Da sagen wir aber nein, nach unserer Ansicht nicht, oder zumindest nichts, was man sinnvollerweise von dem Antragsteller hier verlangen kann.
Grundsätzlich ist der Weg, auf den die Beteiligten vom Grundbuchamt verwiesen werden können, der 894 BGB, nämlich den Berichtigungsanspruch im streitigen Erkenntnisverfahren durchzusetzen. Aber hier haben wir überhaupt niemanden, der verklagt werden könnte, um diese Erklärung abzugeben, weil unser Berechtigter schlicht nicht existiert.
Also wenn ich mir jetzt das so vorstelle, ich stehe mit dem § 22 GBO vom Grundbuchamt und sage, ich will jetzt hier die Unrichtigkeit nachweisen, ich habe aber keine Urkunden, mit denen ich die Unrichtigkeit nachweisen kann, dann kann das Grundbuchamt zu mir sagen, naja, solange du jetzt den eingetragenen Berechtigten noch auf Abgabe einer Löschungsbewilligung verklagen kannst, bist du nicht in einer solchen Beweisnot, dass wir von den Urkundsbeweisanforderungen des 29 GBO irgendwie absehen können. Das heißt, in unserem konkreten Fall, wenn wir jetzt eine UG in Gründung hätten, die wir verklagen können auf Abgabe dieser Löschungsbewilligung, dann wären wir im Rahmen des 22 GBO raus, im Hinblick darauf, dass wir den Urkundsbeweis nicht in der Form des 29 GBO führen müssen. Aber so ist es halt. Also das geht ja nicht, weil wir eben keine UG in Gründung haben, die wir verklagen können.
Eine zweite Möglichkeit, die das KG noch anspricht und auch gleich verwirft, ist die Pflegerbestellung für unbekannte Beteiligte. Mhm. Und völlig unabhängig davon, ob wir hier in dem Fall überhaupt ein Fürsorgebedürfnis hätten, haben wir hier ja gar keinen unbekannten Berechtigten, für den ein Pfleger bestellt werden könnte. Und eine Pflegerbestellung ist nur für Personen zulässig, aber nicht für bestimmte Gegenstände. Und hier haben wir überhaupt keinen Berechtigten, für den dieser Pfleger bestellt werden könnte.
Also über eine Pflegerbestellung geht es auch nicht. Und dann wäre noch die Frage, ob wir vielleicht über den § 6 Grundbuchbereinigungsgesetz doch sozusagen zu so einer letzten, also da kommen wir jetzt wieder aus dem vierten Punkt, den wir hier besprechen, Löschung nach 22 GBO, auf den zweiten Punkt, den wir vorhin besprochen haben, Löschung über das Verfahren nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz, dass man sagt, naja, du kannst ja immer noch 30 Jahre warten und es dann eben im Aufgebotsverfahren machen. Aber da ist unsere Ansicht jetzt, die auch von anderen Oberlandesgerichten schon gehalten wurde, dass wir sagen, nee, also das ist jetzt kein praktikabler Weg und kein sinnvolles Argument, um zu sagen, der Antragsteller befände sich hier nicht in einer Beweisnot.
Also selbst wenn man hier den 6 Grundbuchbereinigungsgesetz für gegeben hielte, was ja nach dem vorhin Gesagten ohnehin schon zweifelhaft ist.
Naja, weil wir einen von Anfang an nicht existenten Berechtigten haben, stimmt.
Ist sehr, sehr fraglich, ob diese 30 Jahre zu warten ein praktikabler Weg ist, um die Beweisnot
Ja, richtig.
Zweites Argument, was mich eigentlich auch überzeugt, ist, dass das Grundbuchbereinigungsgesetz die Löschung eigentlich erleichtern soll. Und es wäre ja doch irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn in den Bundesländern, in denen das in Kraft ist, sei es, weil es die neuen Bundesländer sind oder weil es aufgrund Verordnung in Kraft gesetzt wurde, dass in den Bundesländern, wo der Landesgesetzgeber eine Erleichterung schaffen will, dann plötzlich die Grundbuchberichtigung schwieriger würde als in den anderen Bundesländern. Das würde irgendwie auch nicht so ganz passen.
Da hast du recht, das überzeugt mich auch. Also mit anderen Worten, über 22 GBO müsste es gehen.
Genau.
Wir sagen, es geht auch schon über 84 Absatz 2 Buchstabe A GBO, weil wir eben keine kongruente Einigung zu dieser Eintragung mehr hinbekommen. Aber jedenfalls nach 22 GBO müsste dieses Recht gelöscht werden.
Also soweit das Problem in Rechtsprechung und Literatur behandelt wird, haben wir den Eindruck, dass die meisten entweder den 22 oder den 84 für gegeben ansehen. Wir sind der Ansicht, dass es nach beiden Normen geht. Insbesondere sind die beiden Verfahren grundsätzlich unabhängig voneinander, haben im Anwendungsbereich Überschneidungen. Und da die Verfahren auch unterschiedlichen Zwecken dienen, 84 GBO im öffentlichen Interesse und der 22 GBO im Interesse des Anspruchsinhabers auf Grundbuchberichtigung, schließen die Verfahren sich auch nicht gegenseitig aus, sondern können hier nebeneinander Anwendung finden.
Prima, damit haben wir auch diese vier Pfeile, die wir üblicherweise im Köcher haben, wenn wir mit so alten Rechten im Grundbuch, mit so altem Kram, alten Eintragungen da zu tun haben, einmal besprochen, nämlich einmal eben die Löschung wegen inhaltlicher Unzulässigkeit von Amts wegen 53 Absatz 1 Satz 2 GBO, die Möglichkeiten nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz, insbesondere in den neuen Bundesländern oder in den Ländern, in denen sie durch Rechtsverordnung in Kraft gesetzt wurde, die Möglichkeiten eines Amtslöschungsverfahrens nach 84 GBO wegen der entsprechenden Gegenstandslosigkeit und schließlich dann noch die Frage, ob man nicht im Antragsverfahren nach 22 GBO dann wegen Grundbuchunrichtigkeit zur Löschung gelangen kann. Also wenn man sich das so ein bisschen vor Augen hält, dass man mit diesen Mitteln irgendwie, zumindest nach unseren Gutachten, geht es dann immer. Also keine inhaltlich unzulässige Eintragung muss oder inhaltlich unrichtige Eintragung, sagen wir es so, muss für immer im Grundbuch stehen bleiben. Aber da kann man sich ein bisschen durchhangeln und dann eben auch mit der entsprechenden Gesetzeslektüre und einem unter Umständen etwas kooperativen Grundbuchamt auch zur Löschung und Lösung des Falls dann gelangen. Ja, Johannes, ganz herzlichen Dank. Hast du noch abschließende Worte, Hinweise, Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, also auch wenn aufgrund des formellen Konsensprinzips die Dienstbarkeit eingetragen werden kann, ohne dass das Bestehen der vor UG oder vor GmbH geprüft werden müsste, also insbesondere zum Beispiel Schöner Stöber oder Demharter, also die Praxiskommentare vertreten das, deswegen gehen wir auch davon aus, dass das die grundbuchamtliche Praxis ist. Trotzdem ist es sinnvoll, dann insbesondere für den Notar, aber auch für das Grundbuchamt, sich von der Existenz der Vor-GmbH zu versichern, dass keine Rechte für nicht eingetragene Berechtigte im Grundbuch verzeichnet sind und insbesondere, weil die Vor-GmbH auch deutlich schwerer nur über Name und Sitz zu identifizieren sind als eine GmbH, die im Handelsregister eingetragen ist, bei der ja auch das Registergericht und die HRB-Nummer ins Register eingetragen werden sollen zumindest und so eine ganz sichere Identifizierung ermöglichen. Deswegen ist aus Bestimmtheitsgründen auf jeden Fall sinnvoll, sich zu vergewissern, dass diese UG wirklich existiert und sich da auch Nachweise zeigen zu lassen.
Nach unserer Auffassung ist ja auch wegen § 84 Absatz 2 Buchstabe A GBO diese Eintragung von Anfang an gegenstandslos gewesen, weil wir ja nie zu einer solchen kongruenten Einigung noch gekommen wären, dass man da vielleicht auch sagen kann, da ist man als Notarin, als Notar auch gehalten, daran mitzuarbeiten, dass sowas nicht passiert. Ja, also deswegen kann man das vielleicht als kleinen Appell mitnehmen. Jedenfalls könnte man sich dann im Nachgang nach so einer Eintragung noch im zeitlichen Anschluss so ein bisschen darum kümmern und fragen, ist sie denn jetzt gegründet worden, gibt sie jetzt wirklich, dass man zumindest dann solche Zustände im Grundbuchamt nicht alt werden lässt, sondern sich dann, falls es doch mal so weit gekommen ist, zeitnah drum kümmert. Aber wie immer, wir geben keine Gestaltungsempfehlungen ab. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das können Sie alle in der Praxis besser beurteilen als wir. Wir machen hier nur die Prüfung konkreter Rechtsfragen. Das aber mit viel Freude und in Ihrem Auftrag. Freuen uns auf weitere Anfragen, freuen uns auf weitere Folgen. Lieber Johannes, ganz herzlichen Dank. Deine Stimme hat durchgehalten. Also offensichtlich Wiesenrobustheit bewiesen. Danke, dass du dir da nochmal die Zeit genommen hast, hier diese Folge mit mir aufzunehmen und entsprechend vorzubereiten. Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer.
Bis zum nächsten Mal.